Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Weil also dann 5 Tage, dann noch mit der Gewissheit rumzulaufen, ich bin schwanger und will es gar nicht sein, das ist halt seelisch auch nicht so einfach zu verpacken. Ne? Also das hätte man dann gerne schnell auch wieder im Normalzustand.
Was bedeutet das für Frauen, die abtreiben?
Das war eine Katastrophe.
Mir gegenüber sitzt eine Frau. Sie hat rote Haare. Ich schätze sie so auf Mitte 30. Der Raum, in dem sie sitzt, ist in einem warmen Weiß gestrichen. Die große runde Lampe hinter ihr taucht die Wände in ein angenehmes Licht. Hinter ihr, auf einer Heizung, sind mehrere Plüschtiere aufgereiht. Ein kleines, weißes Einhorn mit rosa Mähne und links daneben so etwas wie ein Koala. Die Frau ist Janine. Und sie sitzt auf dem Bett in einem Kinderzimmer.
Periode kam nicht. Ich hatte ja die Pille genommen und in der Pause kam die dann nicht. Und dann dachte ich mir noch, ja komm, das ist Stress. War gerade viel zu tun auf Arbeit und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon mein Kind und das war dann auch, der war 4 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und war halt dementsprechend auch anstrengend und dann dachte ich so, ja komm, beruhig dich, mach einen Test und dann siehst du, dass alles okay ist und das war dann leider nicht so. Das war eine Katastrophe. Das war halt, wann soll es anders sein, an einem Samstagnachmittag, wo man dann dasteht und ich weiß, oh Gott, wie weit ist das schon? Und da muss man warten bis Montag, bis man dann endlich mal zum Arzt kann und dann alles andere in die Wege leiten kann. Also es waren dann schon 1,5 aufregende Tage.
Okay, Janine wusste also, dass sie ungewollt schwanger war. Schwanger werden, trotz Verhütung übrigens, ist kein Einzelfall. So wird statistisch beispielsweise jedes Jahr jede 11. Frau, die die Pille nimmt, trotzdem schwanger. Was jetzt? Für Janine war das nie eine große Frage. Sie hatte schon ein Kind und wusste, was das heißt.
Nee, also wie gesagt, er war ja schon 4 und ich wusste, wie anstrengend es dann ist, ein Kind zu haben und habe gesagt, das mache ich kein zweites Mal. Da reicht das eine und dabei bleibt es dann auch.
Janine war sofort klar, dass sie abtreiben würde. Die Entscheidung war für sie ganz einfach. Aber dann kamen die Probleme.
Man musste erstmal sich einen Termin beim Frauenarzt organisieren. Also da habe ich dann montags auch gleich angerufen und habe ihm erzählt, hier, ich bin schwanger und ich möchte das auf gar keinen Fall sein und ich muss bitte heute unbedingt. Und dann haben die mich mit eingeschoben. Da wurde dann, ich habe da halt auch sehr lange gewartet, weil wie gesagt, eingeschobener Termin. Da wurde dann geguckt, wie weit ist diese Schwangerschaft schon? Also kann man das überhaupt noch abtreiben? Ne? Weil wenn es blöd läuft und man das jetzt viel zu spät bemerkt, dann ja, steht man da. Dann musste ich zu so einem Beratungsgespräch, das war dann auch irgendwie noch 2 Städte weiter weg, also musste dann noch ewig mit dem Auto dahin fahren, musste dieses Beratungsgespräch wahrnehmen. Weil man kann nicht einfach erst zu diesem Beratungsgespräch gehen. Man braucht dafür quasi eine Überweisung von dem Frauenarzt, geht dann dahin, wird dort beraten, aber ich habe da gleich klar gesagt, so sieht's aus, ich brauche keine Konfliktberatung, ich brauche nur die Bestätigung, dass ich hier war. Das war für die Dame auch tatsächlich okay, die hat mich dann nur noch über die verschiedenen Methoden beraten und dann konnte ich 3 Tage später einen Arzttermin ausmachen für die Abtreibung selber.
Okay, stopp. Was Janine hier erzählt, das ist wahnsinnig wichtig. Der Weg zu einer Abtreibung erfordert immer Ressourcen. Man muss sich informieren, hat einen administrativen Aufwand. Je nach Wohnort hat man weite Reisewege. Das verlangt bestimmte Fähigkeiten und kostet Zeit und Geld. Das ist gerade je nach Arbeitssituation und finanziellen Mitteln ein Problem. Danach kommt der noch größere Schritt, die Abtreibung selbst. Diese kostet auch wieder. Die Krankenkasse bezahlt den Eingriff nur für Frauen, die weniger als 1258 Euro verdienen. Zum Vergleich, in Deutschland gilt das armutsgefährdet, wer weniger als 1173 Euro verdient. Die Abtreibung wird von der Krankenkasse also praktisch nur für armutsgefährdete Frauen bezahlt. Für alle anderen kostet eine medikamentöse Abtreibung bis zu 500 Euro. Ein chirurgischer Eingriff bis zu 700 Euro. Und diese 500 Euro können für viele Frauen oder Familien schon eine enorme finanzielle Belastung darstellen. Viele Frauen, die abtreiben, kommen aus finanziell ärmeren Verhältnissen. Und für sie kann dies definitiv das Argument sein, die Abtreibung nicht oder durch einen gefährlicheren Weg zu machen. Wir haben Janine übrigens auf Twitter gefunden. Da hat sie in einem Tweet ganz offen über ihre Abtreibung geschrieben. Mittlerweile hat dieser Tweet fast 8000 Likes und wurde über 300 Mal geteilt. Ich habe Janine noch gefragt, warum sie sich dafür entschieden hat, das Ganze öffentlich zu machen und auch, warum sie uns sofort zugesagt hat.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja, wie das dann meistens ist auf Twitter. Man hat da quasi eine spontane Eingebung und ich habe da auch gar nicht damit so gerechnet, dass das dann so durch die Decke gegangen ist, ne? Also da war dann ja auch alles von, ich habe das genauso gemacht, du bist eine Kindermörderin, war dann ja auch alles dabei. Da habe ich ja zum Glück ein dickes Fell, das ist mir dann ja relativ egal, wenn mich da jemand so betitelt. Weiß nicht, wie das bei jemandem wäre, der da ein bisschen sensibler ist. Und als ihr mich gefragt habt, ob ich hieran teilnehmen möchte, habe ich mir gedacht, ja klar, das ist ein wichtiges Thema und nicht viele Frauen werden darüber sprechen wollen. Und dann dachte ich mir, dann mache ich's.
Und natürlich gab es auch Kritik, wie sie damit umgegangen ist.
Das waren eigentlich Privatpersonen, ne? Also und dann auch meistens ja mit dieses typische komische Twitter-Name, ganz viele Nummern dahinter. Ja, wie gesagt, da war von ja, dann kann man ja halt verhüten, wenn man nicht schwanger werden will. Kam ganz oft, wo ich mir dachte, ja, was glaubt ihr denn alle, wie Verhütung funktioniert? Also Abstinenz funktioniert vielleicht, der Rest hat immer so seine Tücken. Bis zu, ich habe dann eine private Nachricht gekriegt von jemandem, der mich dann als Kindermörderin betitelte, mich aber gleich daraufhin blockierte, dass ich nicht mehr darauf reagieren konnte. Das fand ich auch sehr feige. Also, ne? Aber mir geht das, sag ich mal, hintenrum vorbei, ne? Also das sind Fremde im Internet und was die mir jetzt am Kopf werfen, das tangiert mich halt nicht.
Tatsächlich sind die Meinungen im Land gespalten. Und Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen möchten, stehen vor vielen Herausforderungen. Das hat uns die Studentin Stella erklärt. Sie arbeitet ehrenamtlich im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und kämpft dort für bessere Rechte für Frauen.
Das größte Problem ist immer noch das gesellschaftliche Stigma. Also tabuisiertes Thema ist, es ist erstens dadurch, dass es wahnsinnig schwer ist, überhaupt Abtreibungspraxen zu finden, wird man schon total alleine gelassen. Und ich habe den Eindruck, dass man wirklich mit fast niemandem drüber reden kann, wenn man dann einen Abbruch braucht, weil man super schnell geslutshamed wird oder gewictimblamed wird, was auch immer, selbst wenn es irgendein Straftatbestand ist, weil man zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde oder so. Also es ist ein Mythos, der sich ja immer noch sehr, sehr hartnäckig hält, ist, dass Frauen, die eine Abtreibung brauchen, einfach quasi in Anführungsstrichen zu blöd zum Verhüten waren. Was absolut nicht der Fall ist. Es gibt 100.000 Gründe, warum eine Frau einen Abbruch machen möchte und alle sind valide. Es ist so ein Rechtfertigungszwang, dann ist es halt so eine emotional aufgeladene Debatte. Es geht wahnsinnig schnell, bis das Wort Mord fällt, wenn es um Abtreibung geht. Und das ist halt einfach extrem schwierig, deswegen es ein wahnsinnig tabuisiertes Thema ist. Und auch die ÄrztInnen ja auch wahnsinnig zu kämpfen haben mit Drohungen oder Belästigungen von AbtreibungsgegnerInnen vor ihren Praxen.
Nochmal das Leben zu feiern, zu haben, Redner zu hören für das Leben.
Der Königsplatz in München. Im März haben hier 2000 Menschen am sogenannten Marsch fürs Leben teilgenommen. Ich habe mich dafür entschieden, den Ort nochmal zu besuchen. Der Königsplatz ist gerahmt von drei prachtvollen Gebäuden, altgriechisch, viele Säulen, Treppen und Skulpturen. Es ist nachmittags, die Sonne scheint und bei dem guten Wetter liegen viele Menschen auf den grünen Wiesen. Genau hier haben die AbtreibungsgegnerInnen mit bunten Luftballons gestanden und Schilder in die Höhe gehalten. Jedes Leben ist ein Geschenk, oder? Mutter werden, mehr Frau sein, geht nicht. Mein Blick fällt auf die Frauen, die die Sonne genießen. Ein kleines Mädchen isst ein Eis, eine junge Frau in einem eleganten Kleid tippt auf ihrem Handy. Eine ältere Dame mit schimmernd grauen Haaren stützt sich auf ihren Rollator. Statistisch wird eine von diesen drei Frauen in ihrem Leben ungewollt oder ungeplant schwanger. Das ist die Situation in Deutschland und es war mir irgendwie nie so bewusst. Und es beschäftigt mich. Manchmal kommt das Kinderglück einfach früher als ursprünglich geplant. Und für knapp jede zweite Frau in dieser Situation ist auch die Entscheidung sofort klar, dass sie das Kind bekommen will. Umgekehrt heißt das aber, dass zwei von fünf Frauen ihre ungeplante Schwangerschaft abbrechen. Gerade auf dem Land finden auch sonst ständig kleinere Proteste gegen Abtreibungen statt. Und alleine in und um München gibt es knapp 16 Pro-Life-Organisationen.
Naja, das ist super schwierig, mit denen eine Diskussion zu führen, weil es ist, irgendjemand hat mal gesagt, mit AbtreibungsgegnerInnen zu diskutieren, ist wie gegen einen Huhn Schach zu spielen. Du kannst so gut argumentieren, wie du möchtest. Im Endeffekt kacken sie aufs Spielfeld und laufen drüber und denken trotzdem, sie haben toll gespielt.
Ein Argument, das man öfter von AbtreibungsgegnerInnen hört, bezieht sich auf Traumata nach der Abtreibung.
Es gibt Studien, die besagen, dass das nicht so ist, dass das vorkommen kann, aber dass es absolut nicht die Regel ist. Also dieses Post-Abortion-Syndrom ist nicht häufig und dass vor allem, wenn man eine ungewollte Schwangerschaft austragen muss, dass ich da mit weitaus größerem Trauma rechnen würde, weil eine Schwangerschaft entgegen dem, was sie darstellen, nicht nur schön und magisch ist, sondern dass einem übel sein kann, man kann Schmerzen haben, dein Körper verändert sich und dann musst du unter Höllenqualen dieses Kind auf die Welt bringen, wenn du das nicht möchtest. Das kann wahnsinnige Traumata verursachen.
Auch Janine, die ihr selbst abgetrieben hat, sagt, dass sie niemanden kennt, der die Entscheidung bereut.
Ja, also im privaten Umfeld kenne ich schon die ein oder andere Frau, die abgetrieben hat. Keine davon bereut es. Die wenigsten sprechen aber dann quasi mit anderen darüber. Mit mir wird dann halt gesprochen, weil ich ja ganz offen auch damit in meinem privaten Umfeld umgehe. Ne? Also bei mir weiß es eigentlich quasi jeder und ich stehe dazu und dann erzählt man schon mal die ein oder andere, ja, ich habe das auch mal machen lassen, weil bei einer war zum Beispiel der Zeitpunkt nicht der richtige. Es ist so jemand, die möchte gerne Kinder, hat aber gesagt, nee, nicht zu dem Zeitpunkt und auch sie bereut das nicht. Ne? Auch sie gesagt, das war richtig so und es war für den Zeitpunkt die beste Entscheidung.
Trotzdem urteilen viele Menschen schnell, wenn es um das Thema geht. Und selbst wenn die Entscheidung steht, die Schwangerschaft abzubrechen, gibt es weitere Probleme, erzählt Stella.
Also wir haben ein Nord-Süd-Gefälle. Je weiter südlich man nach Deutschland kommt, desto schwieriger wird es, eine Praxis zu finden, die es macht. Und allein in Bayern, in Niederbayern gibt es genau 2 Praxen, die Abbrüche durchführen. In München sind es 4, was jetzt erstmal noch gar nicht so wenig klingt. Aber wenn man bedenkt, dass München eine Millionenstadt ist und halt auch das ganze Umland noch decken muss, ist das wieder ganz schön wenig.
Eine Frau, die abtreiben möchte, muss zuerst einen Arzt finden, ohne öffentliche Information und dann einen Termin von einem von den sehr wenigen Praxen bekommen. Und das in wenigen Wochen, weil es natürlich ein ganz bestimmtes Limit gibt. 12 Wochen.
Das ist super wenig Zeit, weil die meisten Frauen erfahren ja nicht direkt in Woche 1 oder 2, dass sie schwanger sind. Also lass es Woche 6, 7 sein, wenn sie rausfinden, dass der Test eben positiv ist, bis sie einen Termin zur Beratung haben, diese Beratung durchgeführt haben, dann einen Arzt gefunden haben, der es macht. Weil ja auch die Adressen von den ÄrztInnen nur von den Beratungsstellen selber rausgegeben werden dürfen im Moment. Bis sie da jemanden gefunden haben, Termin dafür, 3 Tage Frist eingehalten haben, das ist wirklich wenig Zeit, diese 12 Wochen.
Und Janine meint, dass es nicht unbedingt zu mehr Abtreibung führen würde, wenn die Fristen länger wären.
Allein wenn diese Frist länger wäre, glaube ich auch, dass viele Frauen, die erstmal sehr verzweifelt sind und sagen, oh Gott, nee, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und wenn die einfach mehr Bedenkzeit haben, würden sich vielleicht auch viele eher für das Kind entscheiden. Ne? Also ich sag mal, jemand, der weiß, ich möchte kein Kind, der trifft die Entscheidung sehr schnell. Und wenn alle anderen ein bisschen mehr Bedenkzeit haben, wäre das vielleicht gar nicht verkehrt.
War es schwer, einen Arzt zu finden, der abtreibt?
Ja, ich bin quasi den Weg andersrum gegangen. Ich habe quasi im Internet geguckt, die Abtreibungsgegner haben ja ihre eigenen Seiten, wo sie die Ärzte anprangern, die Abtreibung durchführen. Und da habe ich dann tatsächlich ganz schnell in meiner Nähe einen Arzt gefunden. Also haben die mir quasi noch geholfen, da schnell jemanden zu finden. Das fand ich sehr witzig.
Nun noch abschließend 2 wichtige Fragen. Macht diese Bedenkzeit eigentlich Sinn und wie kann man Frauen bei der Abtreibung optimalerweise unterstützen?
Ich würde es freiwillig machen, ne? Also oder dass der Arzt, bei dem man vorher ist, da vielleicht auch mal ein Auge drauf hat, ist jetzt einfach nur, macht den Eindruck, wird sie gezwungen oder gedrängt, eine Abtreibung vornehmen zu lassen oder ist sie einfach nur an sich verzweifelt, weil sie mit der Situation nicht umgehen kann. Und die brauchen natürlich eine Beratung, ne? Also viele sagen ja, jetzt passt aber gerade finanziell nicht, aber eigentlich, ich würde so gerne Kinder haben und für die ist eine Beratung total sinnvoll, dass die Anlaufstellen genannt kriegen, dass die Hilfe bekommen und das Kind dann kriegen können, wenn sie es wollen. Dass die das halt nicht aus den falschen Motiven sich dagegen entscheiden. Aber für die, die ganz klar sagen, ich möchte das nicht, für die sollte der Weg einfach ein bisschen einfacher werden. Also jede Frau sollte die Unterstützung kriegen, die sie braucht. Ne? Also sei es dabei, dass ihr dabei geholfen wird, Termine irgendwo zu bekommen. Manche haben ja auch kein Auto und müssen dann ewig weit irgendwie irgendwo hinkommen zu diesen Zwangsberatungen. Denen sollte vielleicht ein bisschen geholfen werden. Und wie gesagt, jede Frau, die ihr Kind gerne haben möchte, sollte aber genauso beigestanden werden. Das sollte einfach für alle ein gerechter Prozess sein und dass jeder dann sein Leben damit so leben kann, wie er das auch möchte. Das wäre wichtig.
Mein Name ist Dario Weber. Das war ein Podcast von Lukas Teves, Lea Süß, Maya Aralica und mir. Er ist im Rahmen eines Praxisseminars an der LMU entstanden. Einen besonderen Dank an Janine und Lea Großmann, dass sie so offen mit uns gesprochen haben. Vielen Dank auch an M94.5 für die Veröffentlichungsmöglichkeit und dem Podcast-Team für die finale Produktion. Uns ist natürlich bewusst, dass alle Personen mit Vulven von Abtreibung betroffen sind.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.